Ja, wir sind immer noch im Johannesbrief, im ersten Johannesbrief. Der große Apostel Johannes beschreibt in seinem ersten Brief an die Gemeinden in Kleinasien die Merkmale eines wahren Christen. Es geht darum zu sehen, wer ist ein wahrer Christ, wer nicht, an welchen Merkmalen kann man das erkennen. Warum war das so? Die Gemeinden des ersten Jahrhunderts wurden wie die heutigen von neuen mystischen Lehren überschwemmt. Und ihr kennt diesen Namen Gnosis, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, das war eine neue Philosophie, eine neue höhere Erkenntnis, die da vorgespiegelt wurde. Und diese Lehre, die drohte das wahre Christentum, die gesunde Lehre, zu ersticken und zu verdrängen. Und im Besonderen waren das zwei Dinge, und das ist sehr interessant, wenn wir den ersten Johannesbrief mal so als kleine Übersicht nehmen. Es gibt eigentlich zwei Hauptpunkte, nämlich der rechte Glaube oder auch die Orthodoxie, wie man das auch so schön sagt, die rechte Lehre, zum Beispiel die Lehre über Christus, über seine Gottheit, also sein Gott, dass er Gott ist, sein Menschsein in Kapitel 4, Vers 2, sein Sühneopfer in Kapitel 2, Vers 2, die Realität der Sünde und vieles mehr, also lehrmäßige Standpunkte, die drohten verschwunden zu gehen. Aber nicht nur die Orthodoxie stand in Gefahr, sondern auch die sogenannte Orthopraxie, also die Praxis, die Glaubenspraxis, die Lebensweise eines Gläubigen oder die Umsetzung, die Konsequenz dessen, was man glaubt. Zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 7, die Heiligung. In Kapitel 2, Vers 29, die praktische Gerechtigkeit. Oder in Kapitel 1, Vers 9, das Bekenntnis von Sünde. Oder auch wahre Buße, Gehorsam und so weiter. Und auch die Liebe. Und im heutigen Abschnitt wirft Johannes wieder etwas mehr Licht auf dieses Thema Liebe. Was Liebe ist und was sie eben nicht ist. Und vor allem, was sie beweist. Was Liebe im Leben eines Christen unter Beweis stellt. Nachdem Johannes in einem längeren Abschnitt über das Thema Gott ist Licht, nämlich in Kapitel 1, Vers 5 bis 2, Vers 28, gezeigt hat, was es bedeutet, dass Gottes Licht, also Gottes Heiligkeit, in unserem Leben sichtbar wird und dass dadurch die Echtheit unserer Wiedergeburt sowie die Echtheit unseres Glaubens an die richtige Botschaft bestätigt wird, wenn man diese Heiligkeit sehen kann, dieses Licht, das Johannes als Licht umschreibt, dann können wir wissen, dass wir wiedergeboren sind. Nun wechselt er den Fokus, den Blickwinkel in 2 Vers 29 zu seinem nächsten größeren Themenzirkel oder Hauptabschnitt, nämlich Gott ist Gerechtigkeit. Jetzt ist das übergreifende Thema Gottes Gerechtigkeit. Nachdem er in 2 Vers 29 das fundamentale Prinzip festgelegt hat, nämlich dass die praktische Gerechtigkeit, die praktisch ausgelebte Gerechtigkeit, ein Beweis darstellt für die Wiedergeburt, erläutert er das Thema weiter und entfaltet es weiter. Kommt zunächst mal in Kapitel 3 auf die Kindschaft Gottes, also dass wir Kinder Gottes sind, zu sprechen. Die Tatsache, dass wir Kinder Gottes sind, bringt dann Konsequenzen mit sich. Zum Beispiel die Entfremdung zum bösen Weltsystem, das haben wir in Vers 1b gesehen. Die Hoffnung auf die zukünftige Verwandlung in Kapitel 3, Vers 2. Und auch die Reinigung von Sünde in Vers 3. Kapitel 3, Vers 3 haben wir gelesen, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Nun führt er aber genauer aus, was dieser Punkt, diese Reinigung eigentlich genau bedeutet. Er gibt uns nämlich zunächst, und da könnt ihr euch sicher noch dran erinnern, hoffentlich, es ist halt schon 5 Wochen her, er gibt uns nämlich zunächst 6 Gründe, warum das Leben eines Christen nicht von Sünde geprägt sein sollte. Das sind die Verse 4 bis 10a, also der Anfang von Vers 10. Und bei diesem Thema bleibt der Apostel nun auch noch etwas stehen und zeigt uns den Unterschied zwischen den Kindern Gottes und den Kindern des Teufels, was wir in 3 Vers 10 sehen, was eigentlich ein Haupt- oder ein Schlüsselvers ist, in diesem ganzen Abschnitt bis hin zu Vers 24. Da heißt es nämlich daran, also Vers 10, daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt. Es geht also darum zu unterscheiden, wer sind die Kinder Gottes und wer sind die Kinder des Teufels. Dies tut er zunächst mal anhand der praktischen Gerechtigkeit oder eben der Abwesenheit von Gerechtigkeit, nämlich die Sünde, dass eben die Sünde nicht in das Leben eines Christen passt. Und jetzt kommt er zu einem zweiten Abschnitt, ab Vers 10b, also der zweiten Hälfte, nämlich die Bruderliebe als Kennzeichen für die Wiedergeburt. Einmal mehr spricht Johannes ein Thema an, das er bereits in einem vorderen Abschnitt, nämlich in Kapitel 2, Vers 7 bis 11, schon mal angesprochen hat, unter dem Thema Gott ist Licht. Und jetzt, unter dem Thema Gott ist Gerechtigkeit, weiter entfaltet. Also ihr seht das, im Johannesbrief wiederholen sich gewisse Themen. Und das ist ja gerade das Schöne an dem Brief, dieser wiederholende Effekt. Aber es ist nicht einfach nur eine Wiederholung, sondern es ist eben eine Weiterentfaltung. Das werden wir jetzt heute sehen in dem Text. Unser Predigttext heute knüpft direkt an das Thema des Vorhergehenden an, das wir eben vor 5 Wochen behandelt haben. Und es ist 1. Johannes 3, Vers 10b bis 24. Aber ich lese natürlich Vers 10 mit. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott. Und wer nicht seinen Bruder liebt. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain sollen wir sein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Vers 15. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Vers 19. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen, dass wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt durch den Geist, den er uns gegeben hat. Das ist ein langer Text. Wir haben heute 7 Punkte. Ich denke natürlich alle, oh, 7 Punkte. Ich will nur daran erinnern, wir waren in Genf bei John Glass, der hatte 14 Punkte, wo er durch den 1. Johannesbrief durchging. Also es ist immer noch nicht so schlimm. Und ich denke, wir werden auch mit der Zeit gut durchkommen. Also, einmal mehr macht der Autor seine Absicht deutlich und das lesen wir in Vers 10 zunächst mal. Hier heißt es, hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Darum geht's. Er will die Trennlinie ziehen zwischen denen, die Kinder Gottes sind und denen, die Kinder des Teufels sind. Er will, dass wir die Gewissheit haben können, dass wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. 1. Johannes 5, Vers 13. Das ist die Hauptabsicht des Briefes. Und jeder, heißt es nun hier in unserem Text, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott. Wer eben nicht von der Sünde fernbleibt, wer eben nicht ein kontinuierliches Muster von Heiligung in seinem Leben zeigt, wer ein kontinuierliches Muster von Sünde in seinem Leben hat, der kann nicht gerettet sein. Das ist die Aussage von dem Text, was wir letztes Mal gesehen haben. Und nun hängt Johannes aber gleich noch einen weiteren Aspekt an. Es ist nicht nur das Fernbleiben von Sünde, sondern es ist eben auch hier in unserem Text, und wer nicht seinen Bruder liebt. Also die Bruderliebe wird hier zum Kennzeichen gemacht ebenfalls. Vers 10 ist hier wie die Kernaussage zwischen diesen beiden Abschnitten, so wie ein Sandwich. Also zwischendrin schon Vers 10 in der Mitte. Und in den Versen 4 bis 10 gibt er uns 6 Gründe, warum wir als Christen nicht die Sünde praktizieren sollen. Und im heutigen Abschnitt finden wir jetzt, und das ist unser heutiges Predigtthema, 7 Gründe, warum ein Christ von einem gewohnheitsmäßigen Muster von Liebe geprägt sein muss. Ich sage es nochmal, 7 Gründe, warum ein Christ von einem gewohnheitsmäßigen Muster von Liebe geprägt sein muss. Ich betone das immer deshalb, weil wir, wie gesagt, nicht perfekt sind. Wir können die Liebe oder den Gehorsam nicht perfekt ausleben, sondern Johannes geht es um die prägenden Muster. Ist unser Leben von Liebe geprägt oder von Hass, von Bösen? Ist es von Sünde geprägt oder von Gerechtigkeit? Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Und wie gesagt, lasst uns gleich einsteigen, den ersten Punkt. 7 Gründe, warum ein Christ vom gewohnheitsmäßigen Muster von Liebe geprägt sein muss. Der erste Grund ist, weil die Liebe ein Hauptaspekt christlicher Lehre darstellt. Das ist Vers 11 bis 12. Sie ist ein Hauptaspekt christlicher Lehre. Verse 11 und 12. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain sollen wir sein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Am Anfang des Verses heißt es hier, denn, Johannes eröffnet mit einer Begründung, denn dies ist die Botschaft. Eine solche Aussage haben wir schon in Kapitel 1, Vers 5 angetroffen. Das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Das ist der Kern dessen, was ich euch sagen will. Es heißt hier nämlich, die ihr von Anfang an gehört habt, das ist bereits zum Beispiel auch in Kapitel 2, Vers 7, haben wir auch gesehen, das Gebot ist nichts Neues, es ist etwas, was die Empfänger kennen, es ist der ein für alle Mal überlieferte Glaube durch die Apostel, gemäß Judas 3. Und diese Botschaft, der Inhalt dieser Botschaft ist, dass wir einander lieben sollen. Das Hauptthema, die Botschaft des wahren Christentums, ist nicht nur eine Botschaft der Heiligkeit Gottes, wie wir das vor ja, das ist sicher schon ein, zwei Jahre her jetzt, als wir in Kapitel 1 waren, sondern auch eine Botschaft der wahren Liebe. Deshalb sollen auch wir Christen logischerweise von der Liebe geprägt sein. Nun, was das ganz genau bedeutet, werden wir jetzt zusammen ein bisschen anschauen. Aber das ist einfach mal grundlegend. Ja. Christus steht für Liebe, er hat uns geliebt und deshalb sollen die Christen auch lieben, vor allem untereinander. Es geht hier vor allem um die Bruderliebe, ja, unter den Geschwistern. Ein Kommentator bringt es folgendermaßen auf den Punkt. Es ist eine Botschaft, die sich auf das zentrale Wesen Gottes gründet und von Christus selbst seinen Nachfolgern gelehrt worden ist. Die ursprüngliche apostolische Lehre bestätigte, dass Gläubige einander lieben sollen, eine Praxis, die absolut fundamental ist für die christliche Botschaft. Es ist absolut fundamental. Nun heißt es aber weiter in Vers 12, nicht wie Kain sollen wir sein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete, und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Nun, manche Dinge lassen sich sehr gut mit einem negativen Beispiel verdeutlichen. Ja, wenn wir von Liebe reden, ist vielleicht gut mal ein Beispiel zu sehen für Hass. Kain war zunächst nämlich neidisch auf seinen Bruder, wir kennen die Geschichte in 1. Mose 4. Danach hasste er ihn und das führte als Konsequenz schließlich zum Mord. Das griechische Wort für ermorden, erschlagen, einige Übersetzungen sagen erwürgen, wörtlich schlachten, impliziert einfach einen gewaltsamen Tod. Er hat ihn gewaltsam getötet. Und Jesus selbst zeigt uns in der Bergpredigt auf, dass Mord der ultimative, letztendliche Akt von Hass darstellt. Also Mord fängt in Gedanken an, nämlich mit Hassgedanken. Ja? Nur, dass wir diesen Zusammenhang haben. Kain ist nicht nur das, er ist auch das ultimative Beispiel für eigenwillige und selbst erfundene Religion. Er wollte Gott auf seine eigene Art anbeten. Kains Anbetung wurde aber nicht angenommen und er wurde neidisch auf den Gerechten, auf seinen Bruder. Er fing ihn an zu hassen, der in Übereinstimmung mit Gottes geoffenbarten Willen anbetete. Das sehen wir in Hebräer 4, Vers 11. Sein Opfer, oder auch in 1. Mose 4, sein Opfer wurde angenommen, Kains Opfer wurde nicht angenommen. Ein Kommentator schreibt dazu Folgendes: Kain war böse und hasste Gerechtigkeit so sehr, dass er sogar seinen eigenen Bruder ermordete, dessen gerechte Taten ihn überführten. Und Johannes geht sogar im Vers 14 im selben Kapitel nochmal darauf ein, wo er sagt, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Also wichtig ist hier einfach zu sehen, Hass ist vor Gott wie Mord. Diese Gedanken führen irgendwann zum Mord oder können dahin führen. Und sie stehen natürlich im absoluten Gegensatz zur christlichen Gesinnung und Lehre. Der Punkt ist hier einfach, wer nicht liebt, der hasst. Es ist ein absoluter zentraler Punkt, ein Hauptaspekt christlicher Lehre, dass wir lieben. Und wenn wir hassen, dann machen wir uns gedanklich bereits zu Mördern. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund hier in unserem Text, weil die Entfremdung zur Welt es verlangt. Nun, in Vers 13 habe ich mich gefragt, na, wie passt das jetzt hier rein? Hier steht, wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Jetzt geht es um Liebe und auch wenn wir den Kontext anschauen, weiterhin, es geht immer wieder um Liebe, die Bruderliebe, was sie bewirkt, was sie ist, was sie nicht ist. Und jetzt kommt plötzlich das mit der Welt, die Welt hasst. Wundert euch nicht, wenn die Welt euch hasst. Nun, mit der Welt ist hier einmal mehr das antigöttliche böse Weltsystem gemeint. Das haben wir in Kapitel 2, Vers 15 bis 17 schon gesehen. In Kapitel 3, Vers 1 haben wir das gesehen. Und wir sehen, dass die wahre Gotteskindschaft in Kapitel 3, Vers 1 und das damit verbundene Leben in Gerechtigkeit und Liebe zu einer Entfremdung führt zum bösen Weltsystem. Das führt es einfach mit sich, ja. In Kapitel 5, Vers 20 im 1. Johannesbrief oder auch andere Stellen wie Epheser 2, 2 bezeugen uns, dass der Teufel diese Welt in seinem Würgegriff hat, dass er hier Einfluss hat. Und dass diese Welt oder auch der Teufel selbst mit unserem Herrn in erbitterter Feindschaft lebt. Das haben wir Kapitel 3, Vers 8 gesehen im Johannesbrief. Also da besteht eine Feindschaft zwischen der Welt, zwischen der Gesinnung der Welt, ein Hass auf Gott, ein Hass auf seine Kinder. Deshalb dürfen wir uns auf keinen Fall wundern, wenn wir von diesem System auch gehasst werden. Wir sollen es sogar erwarten. In Johannes 15, also Johannes Evangelium, Vers 18 bis 19, bereitet Jesus seine Jünger genau auf diese Tatsache vor. Er sagt, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Johannes 15, 18 bis 19. Also genau wie Kain hassen die Ungläubigen wahre Gerechtigkeit und interessanterweise auch wahre Liebe. Ja, wahre Liebe. Sie werden die wahre Liebe, die Liebe, die eng mit Wahrheit und Gerechtigkeit verknüpft ist, nicht verstehen und ablehnen. Wir kommen noch ein bisschen mehr auf dieses Thema zu sprechen. Die Liebe zu Christus, die Liebe zu Gott, die Liebe zu unseren Glaubensgeschwistern wird uns in Konflikt bringen mit der Welt und ihren teuflischen Ideen und ihrer bösen Gesinnung. Deshalb ist dies ein weiteres Erkennungsmerkmal von wahrer Liebe. Kann man durchaus so sagen. Aber das ist noch lange nicht alles. Wir gehen weiter zu Punkt 3. Punkt 3 ist, weil unsere neue Identität es verlangt. Weil unsere neue Identität es verlangt. Vers 14 und 15. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. In Johannes Evangelium, Kapitel 5, Vers 24, macht Jesus eine sehr interessante Aussage zu diesem Thema. Da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Es geht hier also um geistliches Leben und geistlichen Tod. Wir wissen, dass gemäß Epheser 2, Vers 4 und 5 heißt es, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen, was? Tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Oder auch, wie ein Kommentator es auf den Punkt bringt, wir sind abgewandert von oder sind Schritte aus dem Tod, dem Bereich von Sünde und Trennung von Gott, ins Leben, dem Bereich von Gottes Leben, Gemeinschaft mit Gott und Gerechtigkeit, gegangen. Wir sind abgewandert, wörtlich hier, das griechische Wort, oder auch passieren. Wir sind vom Tod ins Leben abgewandert, wie in ein anderes Land oder, ich muss schon sagen, in eine andere Welt. Ihr könnt euch erinnern auch an diese Trennung zwischen den Kindern Gottes und den Kindern des Teufels in 3 Vers 1 oder auch in 2 Vers 15 bis 17, diese Gegensätzlichkeit. Hier wird aus der griechische Ausdruck für geistliches Leben verwendet. Es geht also hier einmal mehr um die Tatsache der Wiedergeburt. Wir sind neue Kreaturen, von Gott völlig neu erschaffen. 2. Korinther 5, 17. Wir können diese Tatsache daran erkennen, und das ist jetzt wieder in unserem Text hier, heißt es, weil wir die Brüder lieben. Das ist der Punkt hier. Weil wir die Brüder lieben. Weil wir ein kontinuierliches und andauerndes Muster von Bruderliebe in unserem Leben feststellen. Wer aber, heißt es wieder hier, nicht liebt, bleibt im Tod. Wer diese Liebe in seinem Leben nicht zeigt, dieses andauernde, dieses wesensmäßige, kontinuierliche Muster, der ist vom Glauben abgefallen? Nein. Das ist eben der Punkt hier. Er war nie gläubig. Er bleibt im Tod. Er war gar nie woanders. Wir können uns erinnern auch an 1. Johannes 2, Vers 19. Da heißt es auch, von uns sind sie ausgegangen, sie waren nicht von uns. Wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein, aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Sie waren noch nie wiedergeboren. Wer also diese Wiedergeburt erlebt hat, wer dieses neue Leben hat, der wird lieben. Das ist eine Konsequenz. Und da kann man auch Rückschlüsse ziehen auf diese Wiedergeburt. Also, die Liebe eines Christen, so wie auch seine Gerechtigkeit, das haben wir in 3 Vers 10 gesehen, ist nicht die Bedingung, aber es ist das Kennzeichen seiner Errettung und somit eben das Kennzeichen seiner neuen Identität als Gotteskind und als Wiedergeborene. Dann heißt es hier auch noch in Vers 15, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Das ist eigentlich derselbe Punkt. Genauso wie es nur entweder Wahrheit oder Irrtum gibt, gibt es auch nur den Bereich der Liebe und den Bereich des Hasses. Eigentlich nichts dazwischen. Wir stellen uns natürlich immer vor, Moment mal. Wir stellen uns immer den Hass vor, wenn jemand laut wird und jemand schreit und so. Darum geht es hier nicht nur. Das ist nicht nur das hier gemeint, sondern es ist ein Zustand des Hasses. Wir reden immer von kontinuierlichen Lebensmustern. Ein Zustand des Hasses, ein Zustand der Rebellion, auch gegen Gott. Bewusst oder unbewusst. Das ist wichtig zu verstehen. Der Mensch ist von Natur aus ein Sünder. Psalm 51, 7, von Geburt an. Und es entspricht auch seiner Natur zu hassen. Das finden wir zum Beispiel in Römer 3. Wir können das kurz zusammen aufschlagen. Römer Kapitel 3. Da wird eine ganze Liste aufgeführt über die Verdorbenheit des natürlichen Menschen. Und da steht unter anderem in Vers 14 und 15, das ist natürlich jetzt etwas aus dem Zusammenhang genommen, aber wir verstehen das schon, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Das ist eindeutig die Aussage. Kein ungläubiger Mensch, und das ist wichtig zu verstehen, kein ungläubiger Mensch, kein nicht wiedergeborener, kann wirklich in einem wahren Sinn, so wie es die Bibel beschreibt, lieben. Er kann vielleicht sentimentale Gefühle haben, er kann vieles, viele gute Dinge tun, das wissen wir, der Mensch ist nicht so verdorben, wie er möglicherweise sein könnte, aber er kann niemals wahre, selbstlose und aufopferungsvolle Liebe ausleben, wie wir das in Vers 16 des Kapitels 3 sehen. Der Vers 15 bedeutet ebenfalls auch nicht, dass ein tatsächlicher Mörder nicht Vergebung der Sünden haben kann, sondern dass niemand, dessen Lebensmuster der Hass ist, was nichts anderes als Mord in Gedanken ist, gemäß Matthäus 5, ewiges Leben wörtlich bleibend in sich hat. Das habe ich gesagt, es ist eigentlich derselbe Punkt, nur negativ. Wer nicht liebt, wer hasst, wird mit einem Mörder, mit Mord gleichgesetzt in Gedanken. Ich muss hier noch etwas auf den Ausdruck bleibend in sich eingehen, weil dieser Vers wird auch verwendet, um die Verlierbarkeit des Heils zu lehren. Bleibend in sich deutet hier nicht an, dass man das Heil verlieren kann, sondern es betont hier im Griechischen vielmehr die bleibende Qualität dieses Lebens. Ich habe hier einen interessanten Zitat aus einem Übersetzerhandbuch, da heißt es, Der partizipiale Zusatz bleibend in sich fügt nicht ein neues Fakt hinzu, sondern dient vielmehr zur Betonung des durativen Konzepts dieser Aussage, dass es eben dauernd ist, es bleibt da. Deshalb sagt die Menge-Übersetzung auch, der ewiges Leben als bleibenden Besitz in sich trägt. Es kommt nur einmal in den Menschen und dann bleibt es in ihm. Also, ein Mensch, der aber von einem Muster des Hasses charakterisiert ist, in seinen Gedanken, ein Mörder eigentlich, kann dieses ewige Leben, das bleibend ist, nicht besitzen. Er ist noch nicht wiedergeboren, er ist noch im Tod. Ja? Und deshalb ist die neue Identität des Gotteskindes ein weiterer Grund, warum eben diese Liebe in unserem Leben sein muss und was unsere Wiedergeburt dann beweist. Warum Liebe zum Lebensmuster eines wahren Christen gehört. Es sind noch vier weitere Gründe. Viertens, weil Jesu Vorbild es verlangt. Weil Jesu Vorbild es verlangt. Verse 16 und 17. Wir lesen diese Verse. Heißt es, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Ein Kommentator schreibt dazu Folgendes. Christliche Liebe ist aufopfernd und gebend. Das wahre Wesen der christlichen Liebe ist darin verkörpert, dass Christus sein Leben für die Gläubigen gab. Das ist das Vorbild. Das ist das Beispiel für uns. Das Vorbild Jesu, er, heißt es hier, ist das Beispiel für den Charakter und das Wesen der wahren Liebe. Johannes 15. Ihr seht, ich gehe immer wieder ein bisschen ins Johannesevangelium, da werden diese Dinge auch ganz deutlich gemacht. Johannes 15, 12 bis 13. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt. Und dann kommt die Definition, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Was kann man mehr tun? Wie kann man seine Liebe mehr unter Beweis stellen? Diese Liebe basiert also auf einem Willensentscheid und ist absolut selbstlos und aufopferungsvoll. Und dieselbe aufopfernde Liebe sollen wir auch gegenüber unseren Glaubensgeschwistern praktizieren. Wir sind wörtlich sogar schuldig, heißt es hier in diesem Text, unser Leben hinzugeben, es aufzugeben für andere. Ja, das ist Dienst, das ist Liebe. Wenn ich mich zurücknehme, wenn ich mich zurückstecke, wenn ich verzichte, ja, um anderen zu dienen. Jesus Christus hat uns das vorgemacht. Er hat wörtlich sein Leben, heißt es hier in diesem Text, wie ein Kleid abgestreift. Er hat es abgelegt. Er selber hat darauf verzichtet. Hat dieses Leben gegeben als Lösegeld für uns. Weiter heißt es aber nun in Vers 17, wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Das ist eine rhetorische Frage, wie kann das überhaupt sein? An einem weiteren Beispiel illustriert Johannes ganz deutlich, was er damit meint. Liebe wird ganz praktisch, sie schreitet zur Tat. Alles andere sind nur süße Worte und nettes, sentimentales Gesülze, aber das hat nichts mit Liebe zu tun. Liebe schreitet zur Tat. Mit dem Wort Weltgüter, das ist die Luther 1912, oder auch Schlachter sagt, zeitlichen Lebensunterhalt, Vermögen, sind einfach die Dinge für den täglichen Bedarf angesprochen. Das griechische Wort hier deutet auch darauf hin, dass es um das organische, irdische Leben geht, auf das Leben auf diesem Planeten. Warum führt er hier so ein Beispiel an? Nun, es trifft wahrscheinlich nicht jeden von uns, gleich sein Leben hinzugeben und als Märtyrer zu sterben. Das wissen wir, dass das nicht der Fall ist. Und deshalb zeigt Johannes hier, dass das die aufopferungsvolle Liebe sich auch in kleineren, alltäglichen Dingen sichtbar werden kann. Dass sie sich auch da zeigt. Eben zum Beispiel, wenn es darum geht, wörtlich mein Herz nicht zu verschließen, das heißt eben keine Barmherzigkeit zu üben gegenüber einem bedürftigen Bruder oder einer bedürftigen Schwester und die Güter dieser Welt nicht zu teilen. Und der letzte Satz hier ist etwas unklar von der Übersetzung her, da kann man sagen, wie kann er in diesem Zustand Gott lieben oder auch, wie kann Gott ihn in dem Zustand lieben, es gibt hier verschiedene Übersetzungsvarianten. Und das Beste ist hier wohl, wie kann Gottes Liebe in ihm wirksam sein? Wichtig ist einfach hier zu verstehen, wie auch immer Gottes Liebe wirksam ist in ihm oder er liebt Gott, das ist ja auch sowieso gegenseitig, das gehört zusammen. Wenn sie wirksam ist, und darum geht es Johannes letztendlich, dann wird sich das in Taten der Barmherzigkeit zeigen. Es wird sichtbar werden. Man wird das sehen. Beispielsweise, dass wir den Nöten und Bedürfnissen unserer Glaubensgeschwister begegnen, wie hier in Vers 17. Also, das Vorbild Jesu, sein Opfertod am Kreuz, die ultimative Demonstration seiner Liebe, ist also ein weiterer Grund, warum ein wahrer Christ von Liebe geprägt sein sollte. Johannes fährt fort. Der nächste Grund, fünftens, weil die Wahrheit es verlangt. Die Wahrheit oder das Konzept der Wahrheit, kann man hier auch sagen. Ist etwas schwieriger. Wir lesen Vers 18 bis 20. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Dass wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Vers 18 ist in vielerlei Hinsicht eine Zusammenfassung des vorhergehenden Verse 10 bis 17. Liebe und Wahrheit sind in der Bibel zwei unzertrennliche Dinge. Es gehört zusammen. Liebe muss mit Wahrheit einhergehen. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen, auch im Zusammenhang mit dem Johannesbrief. Warum ist das so? Letztendlich ist Gottes Charakter selbst 100% Wahrheit, genauso wie er 100% Liebe ist. Das geht einher miteinander. Dieselbe Liebe, die von Taten und in Übereinstimmung mit der Wahrheit gelebt wird, sollen auch wir ausleben. Oder wie ein Kommentator es ganz einfach ausdrückt, die Behauptung zu lieben reicht nicht aus. Liebe ist kein Gefühl, sondern besteht in Taten. Es schreitet zur Tat. Den Ausdruck Wahrheit, den Johannes hier verwendet, bringt er hier in Verbindung mit der tätigen Liebe, aber auch mit der Gewissheit, die daraus entsteht. Das ist Vers 19 und 20. Dieser Ausdruck dient sozusagen auch als Übergang von Vers 18 zu Vers 19 und 20. Und Wahrheit ist ein Schlüsselbegriff im Vokabular des Johannes. Also er verwendet diesen Ausdruck immer wieder, auch in seinem Evangelium, und kann viele Bedeutungen abdecken. Und in dem Zusammenhang bedeutet es einfach in der Realität oder auch, man kann sagen, den Tatsachen entsprechend. Diese Liebe, die in Taten zum Ausdruck kommt, entspricht der harten Realität. Sie gründet sich auf harte Fakten, ja? Auf das, was Tatsache ist. Das betont Johannes dann nun auch im folgenden Vers. Er sagt, hieran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Daran erkennen wir, dass wir echt sind. Wir gehören zu dem Gott, der wahrhaftig ist. Wir besitzen die Qualität der Wahrheit. Die Realität ist, dass wir den kennen, der Realität definiert. Das geht jetzt etwas weit, aber wir müssen verstehen, dass Gott selbst der Schöpfer ist. Er hat die Realität definiert. Er hat sie geschaffen, er erhält sie. Und wir wissen von Jesus Christus, wir haben es auch gesungen eben, er ist die Wahrheit, Johannes 14, Vers 6. Seine Lehre, sein Leben verkörpert alles, was wahr ist. Das macht Johannes zu Anfang seines Briefes schon deutlich. Das wahre Christentum gründet sich auf die echte Botschaft, auf die wahre Botschaft und auch auf die echte und wahre Person. Kapitel 1, 1 bis 2. Das Wort aus bedeutet eben seinen Ursprung haben hier. Wir haben unseren Ursprung in der Wahrheit. Und der Satz meint hier wörtlich, aus der Wahrheit heraus existieren wir. Wir müssen diese Austauschbarkeit etwas verstehen. Die gelebte Realität, aber auch das Wort Gottes. Das Wort Gottes wird auch als Wahrheit bezeichnet. Dein Wort ist Wahrheit. Also das geschriebene Wort Gottes ist hier auch im Blickfeld. Letztendlich gehört aber beides untrennbar zusammen. Römer 11, Vers 36. Denn aus ihm, durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun, was bedeutet das letztendlich? Diese ganzen Ausführungen. Wir leben entgegen der Realität und auch entgegen der Wahrheit des Wortes Gottes, wenn wir behaupten, Christen zu sein, aber nicht in der Liebe leben. Es widerspricht einfach allem, wofür wir stehen, selbst der Realität. Wenn wir aber diese Liebe haben, dann können wir, und das ist jetzt, wie es jetzt weitergeht in unserem Text, können wir vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Nun, was ist jetzt damit gemeint? Das Herz, griechisch Kardia, vielleicht kennen einige das Elektrokardiogramm, oder mussten das vielleicht mal machen, hat im Neuen Testament eine ähnliche Bedeutung wie das hebräische Gegenstück für Herz, Wille, Verstand im Alten Testament. Das theologische Lexikon Kittel definiert diesen Ausdruck so: So steht Kardia für den gesamten inneren Menschen im Kontrast zu seiner äußeren Erscheinung. Es geht also um das Innere des Menschen. Es ist nicht einfach nur das Herz. Heute verstehen wir oft ein Gefühl. Es kommt von Herzen. Ja, das ist auch richtig, gehört auch dazu. Aber es geht auch mehr. Es geht um den Willen, es geht um den Verstand, es geht um das Kontrollzentrum des Menschen. Mehr Probleme bereitet der Ausdruck zur Ruhe bringen, stillen. Es kann entweder beruhigen, versichern, aber auch überreden oder überzeugen bedeuten. Es geht also darum, unser Herz, in dem Zusammenhang am ehesten unser Gewissen, zu überzeugen, zu überreden oder zu stillen, zu beruhigen vor ihm. Damit, das Ziel ist hier angegeben, dass wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Es wurde über diesen Vers debattiert, ob er nun bedeutet, dass wir hier von einem zu empfindlichen Gewissen die Rede ist oder von einem eher abgestumpften Gewissen, das Gott erwecken muss. Wichtig ist hier vor allem für mich auch der Schlüssel Objektivität. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass unser Gewissen uns täuschen kann. Auf die eine oder auch auf die andere Art. Somit ist dieser Vers eine Warnung, aber auch ein Trost. Das ist beides. Eine Warnung für die, die vielleicht gegen ihr Gewissen handeln und vergessen, dass Gott alles weiß, dass wenn das Herz uns bereits verurteilt, Gott größer ist, das heißt noch strikter ist, als unser Herz und alles kennt und die Wahrheit kennt und unser Gewissen erwecken muss. Oder auch, was ich in dem Zusammenhang eher glaube hier, für die, die ein empfindliches Gewissen haben, sich selbst anklagen, Gott weiß, wie es wirklich um uns steht. Dass wenn das Herz uns zu Recht verurteilt oder eben zu schnell, Gott größer ist, gnädiger ist als unser Herz und alles kennt und besser weiß. Das ist wichtig hier. Das Gewissen muss am Wort Gottes ausgerichtet werden, am Standard des Wortes Gottes. Unsere Gewissen sind ein Alarm, der uns helfen kann, zum Beispiel, wenn wir eben davor stehen zu sündigen. Aber es ist keine hundertprozentig zuverlässige Quelle. Wir müssen trotzdem zum Wort Gottes gehen und unser Gewissen da informieren lassen. Wenn unser Gewissen richtig informiert ist und wir uns bemühen und dann auch streben, in der Liebe zu leben, und darum geht es ja jetzt hier eigentlich, die sich eben in Tat und Wahrheit ausdrückt, dann können wir unser Gewissen auch zur Ruhe bringen. Eine ähnliche Aussage finden wir auch in Kapitel 4, Vers 18, um das noch ein bisschen zu verdeutlichen, hier im selben Brief. Da heißt es in Johannes 4, Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun, wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Es entsteht also eine Gewissheit. Wenn ich tätige, praktische Liebe in meinem Leben sehe, die ausgelebt wird, dann entsteht eine Gewissheit. Ich kann mein Herz vor ihm stillen. Wer in der Liebe Christi lebt, lebt also in der Wahrheit und somit mit einem ruhigen Gewissen, ohne Furcht vor Strafe. Das ist auch ein wichtiger Grund. Aber es geht noch weiter. Punkt 6. Weil unser Zugang zu Gott es erfordert. Weil unser Zugang zu Gott es erfordert. Verse 21 und 22. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Wenn unser Gewissen erstmal zur Ruhe gebracht worden ist, dann kommt als Resultat, wie ich vorhin auch schon sagte, Freimütigkeit. Freimütigkeit, wörtlich steht hier auch Redefreiheit. Ein Kommentator sagt an der Stelle Folgendes: Liebe vertreibt die Selbstverurteilung. Wenn ein Christ in seinem Leben tätige Liebe erkennt, führt dies zu Freimütigkeit in seiner Beziehung zu Gott. Das ist klar. Wir werden kein schlechtes Gewissen haben, wir werden erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind, dass wir eben nicht entgegen der Realität leben und auch nicht entgegen dem Wort Gottes, sondern unser Gewissen wird sich beruhigen, das wird sich in einer Freimütigkeit gegenüber Gott ausdrücken, im Gebet. Ja. Die drückt sich im Gebet aus, das sehen wir, wenn wir weiterlesen. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Ja. Das ist eine Freimütigkeit hier. Hier muss ich natürlich auch eine Fußnote einfügen, weil solche Stellen wurden immer wieder von Anhängern der charismatischen Bewegung oder auch der Wort des Glaubensbewegung missbraucht, um zu sagen, siehst du, was immer wir bitten, das empfangen wir gleich. Diese Verse sind natürlich kein Freipass, um einfach alles sich herbeizubeten, was immer wir in sündiger Lust erbitten und begehren. Der Punkt ist, das ist wichtig, dass ein wahres Kind Gottes eben immer mehr lernen wird, gemäß dem Willen Gottes zu beten. Und dann können wir auch Gebetserhörung erwarten. Jakobus schreibt, in Jakobus 4,2, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr was? Übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Oder auch Johannes selbst schreibt im selben Brief, in Kapitel 5, Vers 14, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas wie nach seinem Willen bitten. Es ist also ganz wichtig, das hier im Zusammenhang zu verstehen. Deshalb heißt es nämlich in unserem Vers dann auch noch als Zusatz, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Warum? Nun, Sünde behindert Gebetserhörung, das wissen wir. Sünde ist nichts anderes als das, was vor Gott eben nicht wohlgefällig ist. Psalm 66, Vers 18. Wenn ich es in meinem Herzen auf Frevel abgesehen hätte, so würde der Herr nicht hören. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung, sagt Jakobus, Entschuldigung. Also, wahre christliche Liebe, die sich in Tat und Wahrheit ausdrückt, führt zu einem Gehorsam gegenüber Gottes Geboten und Gott segnet dies auch mit Gebetserhörungen. Oder wie es ein Kommentator auch ausdrückt, da Liebe der Kern des Gehorsams gegenüber dem Gesetz ist, beweist ihre Ausübung Hingabe an Gott, was er durch Gebetserhörungen segnet. Ich glaube, der Punkt ist klar. Der Zugang zu Gott ist auch ein Grund, warum ein Christ von einem gewohnheitsmäßigen Muster von Liebe geprägt sein muss. Weil alles, was mit Liebe zusammenhängt, die Gebote Gottes, das Gesetz Gottes, Gott wohlgefällig ist. Das ist der sechste Grund. Nummer sieben. Weil Gottes Wort es lehrt. Ganz einfach. Weil Gottes Wort es lehrt. Vers 23 und 24. Und dies ist sein Gebot. Und hier ist jetzt der Vater angesprochen, Gottes Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt, durch den Geist, den er uns gegeben hat. Johannes fasst also das Wesen christlicher Lehre in zwei Aspekten hier zusammen. Nämlich an den Herrn Jesus zu glauben und einander zu lieben. Auch hier ist wieder besonders wichtig, dass wir das Ganze nicht losgelöst vom Zusammenhang verstehen. Das ist jetzt hier kein, im Englischen sagt man easy believism oder einfacher Glauben light. Ja, du musst nur an Jesus glauben und alle lieben und dann ist okay. So ist das nicht gemeint hier. Könnte so verstanden werden. Wir wollen es auf die richtige Art und Weise verstehen. Wie ist es zu verstehen? Wir müssen an ihn glauben, an Christus, wie er sich in der Schrift offenbart. Das ist das Thema des Johannes, das ein für alle Mal historische, wahre Christentum, das ursprüngliche. Und so in dieser Form müssen wir an ihn glauben. Nicht einfach an irgendeinen Jesus, den wir uns wünschen, sondern genau den, keinen anderen. Es heißt hier sein Namen, das steht für seinen Willen oder auch seine Person und seine Lehre. Es heißt hier Jesus, der Mensch. Er war 100% Mensch. Das ist auch ein Thema in 1. Johannes 4, Vers 2. Und auch Christus, sein Sohn, der Gesalbte, der göttliche König, letztendlich Gott selbst in Kapitel 2, 22. Das ist der Christus, an den wir glauben sollen. Den will er uns vor Augen machen. Und dasselbe gilt für die Liebe. Es darf niemals isoliert von Wahrheit, Gerechtigkeit oder konkreten Taten verstanden werden. In 2 Vers 7 bis 8, 1. Johannes 2 Vers 7 bis 8, sehen wir, dass Liebe ein Gebot ist. Oder auch in Kapitel 3 Vers 18 und 19, dass Liebe eine Tat ist. Dann haben wir es richtig verstanden, wenn wir diese Dinge berücksichtigen. Dann verstehen wir, dass wir an Christus glauben sollen und dass wir einander lieben sollen. Das ist das wahre Christentum, wie er es uns, wie Gott es uns als Gebot gegeben hat. Das Ganze mündet schließlich im Gehorsam gegenüber seinen Geboten in Vers 24. Wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt durch den Geist, den er uns gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, hier wiederum nicht als Bedingung, sondern als Frucht der Errettung. Ja, das ist ganz wichtig. Es geht hier nicht darum, dass wir hier Werksgerechtigkeit lehren, sondern das ist die Frucht, das wird daraus entstehen. Dieser bleibt in ihm und er in ihm. Das ist ein Lieblingsausdruck des Johannes. Es kommt öfters vor, um die Beständigkeit, Dauerhaftigkeit, auch die Wechselwirkung der Beziehung eines Kindes Gottes zu seinem Herrn zu beschreiben. Und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt durch den Geist, den er uns gegeben hat. Die treibende Kraft, die schlussendlich dahinter steht, ist natürlich der Heilige Geist. Wie ist Christus in uns? Galater 2,20. Weil er seinen Geist in uns gegeben hat. Johannes 14, 16 bis 17. Es ist hier schwer, diese Realitäten so auseinander zu beindeln, und das will ich eigentlich gar nicht tun, weil die Zeit reicht völlig nicht aus, um das erschöpfend zu behandeln. Wichtig ist einfach nur, und ich denke, das ist auch die Absicht des Johannes hier, es geht ihm vielmehr darum, dass die Früchte sichtbar werden, diese Wahrheiten, die wir vielleicht nie ganz begreifen können. Wie kann Christus Gott sein? Wie kann der Heilige Geist Gott sein? Wie kann Gott der Vater Gott sein? Drei, doch eins. Wie können alle und doch nur einer? Oder wer wohnt jetzt genau in mir und wie und was? Das ist vielleicht nicht immer so einfach zu verstehen. Aber was wir verstehen können, ist, wenn dieser Gott, dieser Heilige Geist in mir ist, wenn ich wirklich ein Kind Gottes bin, wenn ich an Christus glaube, so wie ihn die Schrift offenbart, dann wird das sichtbar werden in meinem Leben. Ganz praktisch. Eben auch, dass ich die Brüder liebe. Dann kann ich wissen, dass ich tatsächlich wiedergeboren bin. Ein Kommentator fasst das Ganze so zusammen: Rettender Glaube beinhaltet drei unzertrennliche, essentielle Elemente, welche Johannes durch den ganzen Brief wiederholt. Glaube, Liebe und ein Bestreben zu gehorchen. Glaube, Liebe und ein Bestreben zu gehorchen. Das kann man nie und nimmer voneinander trennen. Wie bringen wir das Ganze jetzt auf den Punkt? Johannes möchte uns zeigen, oder möchte, dass wir Gewissheit haben. Gewissheit, ob wir Kinder Gottes sind oder eben nicht, Kinder des Teufels. Ob wir wissen, dass wir wissen können, ob wir echt sind oder nicht. Und ich möchte das einfach jetzt noch ein bisschen so zusammenfassen, ganz komprimiert, dass ihr euch das einfach noch ein bisschen notieren könnt zum Schluss. Was einfach wichtig ist in diesem Text, weil das halt so ein langer Abschnitt ist. Was er im Wesentlichen sagen will, ist, dass Liebe ist ein Gebot. Und die Gebote sind nichts anderes als eine Anleitung zur Liebe. Ich denke, das habt ihr jetzt in den letzten Wochen wahrscheinlich auch von Carrie schon gehört, wenn er durch die 10 Gebote geht. Das höchste Gebot, liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist es eigentlich. Das ist die Definition von Liebe. 1. Johannes 5, Vers 3. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir was? Seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Natürlich sind sie nicht schwer für jemanden, der wiedergeboren ist. Es entspricht, das ist der erste Punkt. Die Gebote sind Liebe, die Liebe hält die Gebote. Diese Wechselwirkung. Dann zweitens, es entspricht der Lehre Christi, dem Vorbild Christi und natürlich auch dem gesamten Wort Gottes. Das haben wir jetzt gesehen. Wir müssen nicht nur im Neuen Testament bleiben, wir können auch ins Alte Testament gehen. Da steht auch schon, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. 3. Mose 19, Vers 18. Es entspricht der gesamten Offenbarung Gottes, der gesamten Schrift. Und auch der Lehre Christi und eben auch dem Vorbild. Jesus hat es auch ganz praktisch vorgelebt. Dazu können wir die Evangelien studieren, um zu wissen, was Liebe ist. Und die treibende Kraft, drittens, hinter diesen Taten ist der Heilige Geist und eben die Wiedergeburt, unsere neue Identität, dass wir neue Geschöpfe sind, dass Gott uns neu geschaffen hat. Das ist die treibende Kraft dahinter. Und wenn diese Liebe dann, das ist sozusagen mehr ein Überfluss von dessen, was geschieht. Es ist nicht, dass wir uns, manche denken dann immer, wenn man von Geboten halten redet, dann ist das so ein Krampf, so ein mechanisches Pflichterfüllen. Das ist es nicht. Ja? Wenn wir wahre Gotteskinder sind, dann werden wir das willentlich tun wollen. Wir wollen nicht mehr so wie früher. Natürlich fallen wir auch auf die Nase, aber wir wollen nicht mehr so wie früher. Wir wollen lernen zu lieben. Und wenn wir wissen wollen, ob wir den Geist Gottes in uns haben, dann müssen wir darauf schauen, ob wir Liebe, Gehorsam, Gerechtigkeit und Heiligkeit in unserem Leben vorfinden. Wir müssen uns selber prüfen, anhand des Wortes. Wir können aber auch Glaubensgeschwister fragen, wir können auch unsere Ältesten fragen. Sieht man das bei mir? Sieht man diese Liebe? Natürlich ist niemand perfekt, aber sieht man das, dass sich da was verändert? Entspricht unser Leben den Geboten und den Lehren Christi? Führt unsere Liebe zu Gott und zu den Geschwistern zur Entfremdung zur Welt? Lieben wir die Welt nicht mehr? Ja? Da dürfen wir nicht lieben, sozusagen, diese Dinge. Opfern wir uns auf für die Geschwister? Tun wir das? Drückt sich unsere Liebe in Tat und Wahrheit aus oder reden wir nur von Liebe? Und wenn ja, dann können wir unser Herz vor ihm tatsächlich zur Ruhe bringen. Die 7 Punkte nochmal ganz kurz, warum ein Christ von Liebe geprägt sein soll. Es ist ein Hauptaspekt christlicher Lehre. Es ist die Entfremdung zur Welt, verlangt es zur bösen, lieblosen Welt. Also ich meine jetzt hier die Gesinnung, nicht die Ehre selbst. Dann die neue Identität als Gotteskind, als Wiedergeborener verlangt es. Jesu Vorbild verlangt es. Die Wahrheit letztendlich verlangt es. Und unser Zugang zu Gott und letztendlich Gottes Wort lehrt es auch. Es ist einfach wichtig, das zu verstehen. Dass wir in der Liebe leben. Und dann können wir auch die Gewissheit haben. Amen. Lass uns noch zusammen beten.